Pfarrer in der Landeskirche Mitteldeutschland und war vorher in der Nähe von Lutherstadt Wittenberg im Pfarramt und bin im Jahr 2000 dann nach Elbingerode gezogen, war dort im Mutterhaus als Direktor. Und die letzten 12 Jahre war ich bei der Bundeswehr als Militärpfarrer für die Soldaten. Und seit einem Jahr bin ich mehr oder weniger glücklicher Rentner. Das sage ich deswegen, weil das so gewöhnungsbedürftig ist. An und für sich ist das ja schön, wenn man Rentner sein darf nach 45 Arbeitsjahren. Aber es kam mir komisch vor, auf einmal nichts mehr zu tun. Und da freue ich mich, dass ich heute was zu tun habe und hier Dienst tun darf. Auch an anderen Stellen tue ich das gern. Ja, ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, weil Trinitatis ist das Fest der Dreieinigkeit Gottes, über ein Thema zu reden, das eigentlich schon ein bisschen zurückliegt, nämlich Pfingsten. Und darum wird meine Predigt heute sich auf Pfingsten beziehen, obwohl Pfingsten schon Vergangenheit ist, aber eigentlich ist Pfingsten nicht Vergangenheit, sondern Trinitatis erinnert uns daran, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist so einig sind, dass sie eins sind in allem. Ich möchte mit zwei Begriffen einsteigen, die in allen schon mal begegnet sind. Man sagt ja manchmal so, es gibt Sachen, die begeistern mich. Und wenn ich von einer Sache begeistert bin, dann ist das Überschwang, dann ist das Eifer, dann ist das Schwung und Leidenschaft, Elan, Aufmerksamkeit. Als ich mit meinem Auto ganz langsam die Straße hier lang fuhr, weil ich dachte, wo ist denn nur die Baptistenkirche hier? Da kam mir schon einer entgegen und winkte mir fröhlich. Hier sind Sie richtig. So, die Begeisterung, angenommen zu sein, erwartet zu werden, Sympathie, Behaglichkeit, das ist Begeisterung. Ich komme darauf gleich zurück. Denn der andere Begriff, der heißt entgeistert sein. Und wenn ich entgeistert bin, das gibt es manchmal, dann bin ich bestürzt. Ich bin ganz entgeistert. Dann bin ich vielleicht auch kopflos. Wenn ich entgeistert bin, dann bin ich fassungslos, also geistlos. Da fällt mir nichts mehr ein, nichts Schlaues und nichts Dummes. Wenn ich entgeistert bin, dann bin ich gelähmt. Und wenn ich entgeistert bin, dann bin ich gefangen. Gefangen in mir selbst, in dem, was mit mir passiert. So, und diese beiden Begriffe, Begeisterung und Entgeisterung, die haben es mir angetan, als ich über Pfingsten nachdachte. Denn, das ist meine erste These, ich muss ja doch tatsächlich, schönen Dank für das Wasser, meine erste These, Pfingsten ist das Fest der Begeisterung. Das lässt sich nur leicht erklären, hat ja was mit Geist zu tun. Pfingsten ist das Fest der Begeisterung. Christen sind seit Pfingsten begeisterte Leute. Und deswegen auch, weil da ja der Funke der Begeisterung überspringt. Weil da dies entgeistert sein nach Himmelfahrt, die Jünger waren herrenlos, sie waren gelähmt, sie wussten nicht, was sie machen sollen. Das alles war jetzt umgewandelt von der Entgeisterung in die Begeisterung. Und nun heißt es also, Kirche muss eigentlich immer begeisterte Kirche sein. Oh, da kenne ich aber andere. Da komme ich, also ich rede von meiner Kirche, ja, wo ich Pastor war. Ich könnte jetzt die Dorfnamen nennen, eine schöne alte Dorfkirche, und da komme ich rein, sitzen zwei Omas, die sind so traurig, dass man denkt, die haben einen Trauerfall, haben sie aber nicht. Und dann singen wir fröhliche Lieder, aber die werden nicht fröhlich. Das nehme ich denen nicht übel. Das ist so, unsere Kirche ist eine ernste Kirche. Und wir müssen nüchtern sein und sachlich sein und aufgeklärt und wissend und nachdenklich. So ist unsere normale Kirche. In der Baptistenkirche und Freikirchen, da ist das manchmal ein bisschen anders. Und in anderen Kirchen, es gibt sogar eine Pfingstkirche, wo ich das auch nochmal so ein bisschen anders erlebe. Schon fast wieder ein bisschen zu viel, wo man schon denkt, oh, die sind ja nur noch begeistert. Weil das gehört natürlich beides zusammen. Ja? Bitte nicht falsch verstehen. Also ich weiß schon, dass zu unserem Christsein auch gehört, nüchtern sein und sachlich sein. Und manchmal denke ich aber, um einladend zu sein, muss man auch begeistert sein. Wie soll ich denn andere bitte schön einladen, wenn ich nicht begeistert bin? Wo soll ich denn da hin? Und das findet ja nicht nur im Gottesdienst statt, in solchen schönen Gottesdiensten wie hier, sondern es findet auch im normalen Leben statt. Bin ich ein von Gott Begeisterter? Da sind womöglich andere auch von mir begeistert und sagen, oh, das ist cool, mit dem zusammen zu sein. Das springt ein Funke über. Ich bin über mich selbst manchmal enttäuscht, ob ich anderen vielleicht das Leben mehr schwer mache, als es ihnen leicht zu machen. Wohnt denn der Geist Gottes in mir, dann muss doch davon etwas spürbar werden. Merkt denn das keiner? Oder doch? Also da werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall ist Pfingsten der Geburtstag der urchristlichen Kirche. Und das war, jetzt muss ich das nochmal aufgreifen, genauso ein verrückter und abgefahrener und abgespaceder Anlass, wie man sich nur vorstellen kann. Die Jünger, die 12 Freunde von Jesus, die waren wirklich völlig aus dem Häuschen. Man kannte die gar nicht wieder. Dieses Pfingstfest, Pentekostia heißt das im Griechischen, 50 Tage, Pentekostia, 50 Tage nach Ostern. Dieses Pfingstfest, die Freunde von Jesus wussten eigentlich gar nicht, was sie ohne Jesus anfangen sollten. Und jetzt, als der Funke übersprang, als Gottes Geist sie begeisterte, da brach die Freude durch. Da brach die Freude durch. Und über diesen Text aus der Apostelgeschichte 2 möchte ich heute predigen. Es gibt zu der Apostelgeschichte 2 übrigens einen Gegentext. Das ist ein ganz anderes Beispiel, nämlich wo Leute nicht begeistert sind und aus sich herausgehen und fröhlich werden, sondern genau das Gegenteil. Und theologisch ist das hochbedeutsam, dass im ersten Buch Mose, Kapitel 11, bei dem Turmbau zu Babel, die Menschen glaubten, sich überheben zu müssen, geradezu überheblich wurden. Die Menschen glaubten, die Größten zu sein. Und wisst ihr, liebe Geschwister, was passierte? Sie wurden sich uneins. Sie verstanden sich nicht mehr. Sie meinten, in der Größe liege ihre Bedeutung und sie wurden bedeutungslos, weil sie sich hoffnungslos auseinanderlebten und zerstritten. Das ist das, die Geschichte von 1. Mose 11, der Turmbau zu Babel. Die Menschen verstanden sich nicht mehr, sie kamen nicht mehr zusammen. Und das Gegenbeispiel von Pfingsten heißt, die Menschen, die eigentlich sie gar nicht mehr selbst verstanden, die fanden zueinander. Also ich sehe die Geschwister hier mit Kopfhörern und das finde ich so faszinierend. Auf einmal schenkt Gott ein Verstehen. Das ist nur noch mal ein bisschen was anderes, weil es hier schlaue Leute gibt, die übersetzen. Aber durch den Geist Gottes, ja, durch den Geist Gottes gibt es ein Verständnis, dass ich zum Beispiel jetzt gerade denke, ach, hier könntest du auch zu Hause sein in dieser Gemeinde. Ja? Das ist doch schön, oder? Das freut mich. Das kommt nicht von irgendwoher. Das kommt nur vom Heiligen Geist. Und dass Menschen hier sind, Brüder und Schwestern, die ich hier sehe, die sich davon inspirieren lassen, das hat etwas mit Pfingsten zu tun. Anders ist das nicht zu erklären. Nun also ganz kurz, nee, nicht ganz kurz, jetzt also die Geschichte von Apostelgeschichte 2. Ich lese diesen Text, wenngleich ich weiß, liebe Geschwister, dass der bekannt ist, aber lasst uns das auch einmal richtig in uns aufnehmen. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und auf jeden von ihnen setzten. Und sie wunderten sich über, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Und als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Und sie entsetzten sich alle und verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind das nicht alles Galiläer? Wieso hören wir sie denn in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter aus Mesopotamien und Judäa, aus Kappadokien und Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien und Ägypten, aus Libyen und Kyrene und die Römer und die Juden und die Proselyten und die Kreter und die Araber. Wir hören sie alle in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Wie mag das wohl angehen? Und andere spotteten: Sie sind voll süßen Weins. Wie kam es denn nun zu dieser Begeisterung? Den Text haben wir jetzt gelesen. Und jetzt haben sich einige von Ihnen wahrscheinlich schon gewundert, wieso ich hier Zündkerzen aufgehängt habe. Und tatsächlich, es ist jetzt keine Technikpredigt, aber das hat mich doch fasziniert, dass es so eine, dass es so eine Erfindung wie die Zündkerze gibt. Und dieser Bruder hier vorne.
Darf ich eine haben?
man muss es probieren, ja? Sind Sie mal so lieb, komm mal vor und nehmen mal dieses schwere Kästchen, weil das kann ich nicht jedem geben, ein bisschen unterfassen, dass es nicht abbricht. Und wer möchte, darf eine Zündkerze kriegen. Also ob die funktioniert, garantiere ich nicht. Aber jeder, der jetzt die Zündkerzenpredigt verfolgen möchte, der soll auch eine Zündkerze haben. Und die dürfen Sie sogar behalten, wenn Sie möchten. Wenn nicht, dann schmeißen Sie die hinterher wieder in den Korb zurück. Also während der Bruder hier rumgeht und die Zündkerzen verteilt, möchte ich jetzt mal ein bisschen etwas zu Zündkerzen sagen. Weil ich glaube, das hat etwas mit dem Thema zu tun, der Funke springt über. Es gibt da sehr verschiedene Zündkerzen und ich weiß, Zündkerzen ist eigentlich ein Auslaufmodell heute. Insofern können die ruhig alle werden, braucht eh keiner mehr bald. Wir fahren bald alle E-Autos oder einige haben Diesel, da ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Also, ich möchte das Beispiel der Zündkerze nehmen. Diese Zündkerze muss, wenn sie funktionieren soll, am richtigen Ort eingebaut sein. Erstens. Zweitens, sie braucht das richtige Kraftstoff-Luft-Gemisch. Sonst geht sie nicht. Und drittens, die Zündkerze braucht eine richtige Einstellung. Und zu diesen drei Punkten möchte ich jetzt etwas sagen, was das mit Pfingsten zu tun hat. Zunächst mal habe ich mich schlau gemacht, das macht man heute so, so ein bisschen recherchieren, ja, wo kommt die eigentlich her? Und ich war doch baff erstaunt, um 1900, 1901 wurde die Zündkerze erfunden. In den Bosch-Werkstätten in Stuttgart wurde die erste brauchbare Zündkerze entwickelt, damit man überhaupt schnell laufende Autos haben kann. Dankeschön. Die heute übliche Zündkerze hatte aber ihr Patent nicht bei Bosch, sondern bei Renault in Frankreich. Und besonders wichtig sind jetzt zwei Sachen bei der Zündkerze. Also es gibt einen thermischen Kern, der ist also durch die Keramik hier geschützt. Und es gibt eine Mittelelektrode und eine Außenelektrode. Das ist das Wichtige bei einer Zündkerze. Und damit das nicht miteinander in Berührung kommt, gibt es da in der Mitte so einen thermischen Kern. Und nun kommt das, was kommen muss. Ich erkläre ganz kurz, warum die Zündkerze eingebaut sein muss. Die Zündkerze, die kann so toll sein und so patentiert sein, wie sie will. Ist nicht schlimm, heb auf. Kann nicht kaputt gehen. Also diese Zündkerze, die kann so schön und patent sein, wie sie will. Sie braucht eine Zündspule und ein Zündkabel. Sonst kannst du mit der nichts anfangen. Und damit die Energie übertragen wird, braucht es so eine Zündspule, die ist im Motor eingebaut. Das muss ich jetzt nicht erklären, kann ich auch gar nicht, bin da viel zu dumm zu. Aber es braucht dann ein Zündkabel und dann muss der Strom dahin, sonst geht das nicht. Ich sage das deswegen, liebe Geschwister, weil das in unserem Predigttext mein erster Punkt ist. Richtig eingebaut sein. Richtig eingebaut sein. Erinnert ihr euch, was in der Bibel stand? Sie waren alle einmütig beieinander. Christen, wo der Funke überspringen soll, kann man daran erkennen, dass sie einmütig beieinander sind. Dass sie ein Zusammenhaltsgehörigkeitsgefühl haben. Dass man aneinander denkt. Dass man füreinander betet. Dass man miteinander weint, dass man miteinander Leben teilt. Und damit die Zündkerze störungsfrei funktioniert, das möchte ich jetzt auch ganz kurz abschließen, da muss also am Anfang eine Zündungstemperatur von 300 bis 400 Grad erreicht werden, sonst explodiert da kein Kraftstoff-Luft-Gemisch. Aber im weiteren Verlauf darf die nicht zu heiß werden. Nicht heißer als 900 Grad. Also zwischen 300 bis 400 Grad Anfangszündungstemperatur und maximal 900 Grad. Mehr heißer darf die nicht werden, sonst wird der Motor zu heiß. So, und dazwischen bewegt sich das also. Und nun der Vergleich mit der Zündkerze. Am richtigen Ort eingebaut. Ein Christ muss am richtigen Ort sich einfinden. Und ob der Ort jetzt Üsop-Baptistengemeinde in Halberstadt ist oder evangelisch-lutherische Kirche Gemeinde in Elbingerode oder ist, es ist eine christliche Gemeinde, der Ort, wo die Christen beieinander sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil manche denken, sie könnten freischwebend Christen sein und sind völlig begeistert und begeistert und begeistert. Aber das hat nur was Menschliches, das hat nichts Göttliches mehr zu tun. Gott hat seinen Geist an die Gemeinschaft der Glaubenden ausgegeben, die beieinander sind. Und in einzelnen Fällen, aus der Bibel kennen wir so etwas, schenkt Gott den Geist einzelnen Personen, weil sie in Not sind, weil sie allein sind. Aber dann zieht es sie immer zusammen. Das zieht immer in die Gemeinschaft. Der Geist Gottes kann man daran erkennen, dass er Menschen nicht isoliert, sondern dass er Menschen zusammenbringt. Und wir lernen aus der Pfingstgeschichte, die Christen waren beieinander, als der göttliche Funken übersprang. Und Christen, die von Gott begeistert sind, gehören zu einer Gemeinde. So, und jetzt kommt der zweite Punkt, weswegen ich die Kerze mitgebracht habe und was ich mir selber auch immer wieder sagen muss, mit dem richtigen Gemisch muss sie in Kontakt kommen. Was heißt das auf Deutsch? Das heißt auf Deutsch, eine Zündkerze kann nichts vollbringen, wenn das umgebende Kraftstoff-Luft-Gemisch nicht stimmt. Ich habe einmal ein Auto, einige werden lachen, bitte lachen Sie nicht. Ich habe einmal ein Auto, das eigentlich Diesel haben soll, mit super Kraftstoff befüllt. Das war die komplette Katastrophe. Das war die komplette Katastrophe.
Zu viel des Guten.
Boah, ich weiß nicht, ob zu viel oder zu wenig, auf jeden Fall. Das war Horror. Also, es ist aber in Wirklichkeit auch ein Horror, wenn Christen, die vom Geist beseelt sind, nicht mit dem richtigen Kraftstoff-Luft-Gemisch in Verbindung kommen. Was meine ich damit? Christen, die mit dem falschen Stoff gefüttert werden oder sich selbst füttern, die eine trockene oder langweilige oder heretische oder falsche Lehre als Futter haben, werden nie zünden. Die werden stockern, stoppen, totgehen. Der Heilige Geist ist daran zu erkennen, das ist mein zweiter Punkt, dass er sich immer mit dem Wort Gottes zusammentut. Als der Herr Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, da hat er die sogenannten Abschiedsreden gehalten. Und da hat er gesagt, der Heilige Geist, den ich euch schicken werde, vielleicht könnt ihr den Satz schon selber vollenden, aber das ist so, der Heilige Geist, den ich euch senden würde, der wird euch erinnern an alles das, was ich euch gesagt habe.
Genau.
Hey, das ist das, was wir in der Bibel jetzt haben. Das Gottes Geist, das sind seine Worte. Daran hat er sich gebunden. Und ich kann es nicht anders erkennen, als wenn ich als Zündkerze richtig funktionieren soll, in Anführungsstrichen, dann brauche ich das richtige Futter. Ich brauche das Wort Gottes. Nun, das gibt es auf verschiedene Arten. Natürlich, es gibt Leute, die können nicht zum Gottesdienst gehen, aus den verschiedensten Gründen. Die haben dann einen sehr schönen Fernsehgottesdienst oder die Evangeliumsrundfunk Wetzlar oder sie haben irgendetwas, wo sie sagen, sie können auch, das Wort Gottes hat viele Möglichkeiten, an mich zu kommen. Aber ich brauche das Wort Gottes. Und wenn ich, Martin, nicht das Wort Gottes regelmäßig sozusagen in mein Leben reinlasse, dann funktioniere ich nicht mehr als christliche Zündkerze. Da springt nichts mehr über. Das richtige Kraftstoff-Luft-Gemisch. Aus der Heiligen Schrift lernen wir, das ist mein zweiter Punkt, der richtige Stoff ist nötig. Der Heilige Geist hat sich an sein Wort gebunden. Und darum ist uns die Bibel so kostbar, so wichtig und nicht erlässlich. Und wenn ich manchmal meine, heute genügt nur mal kurz ein Satz, dann merke ich, jetzt wo ich sage, fällt mir das wieder auf, dann merke ich, dass ich immer so reguliere, wie viel Zeit ich dann heute für Gott übrig haben will. Und ich will das immer so ein bisschen sortieren. Heute habe ich viel zu tun und heute habe ich mal nicht so viel Zeit für Gottes Wort. Heute schaffe ich das wirklich nicht. Martin Luther wird ja nachgesagt, dass er gesagt haben soll, wenn er viel zu tun hat, dann steht er umso früher auf, weil er länger beten muss. Bei mir ist es umgekehrt. Wenn ich viel zu tun habe, dann bete ich immer weniger, weil ich denke, ich habe ja viel zu tun. Also immer nicht, aber manchmal. Ja, und jetzt kommt mein dritter Punkt, das ist die Zündkerzenpredigt von Pfingsten, Trinitatis. Wir reden von dem Thema, der Funke springt über. Es geht um die korrekte Einstellung. Jetzt fragte der Bruder hier vorne schon, funktioniert die noch? Da bin ich mir bei keiner einzigen Zündkerze sicher. Die habe ich alle aus dem Müll rausgefischt. Im Autohaus gibt es so Abfallbehälter. Da bin ich reingekrabbelt, habe gesagt, darf ich mir die alle rausholen? Dann habe ich die zu Hause, bitte das zu beachten, ja, alles schön sauber gemacht und habe die geputzt. Aber ob das jetzt funktioniert, das bezweifle ich. Warum? Weil es nämlich, und jetzt können Sie alle mal Ihre Zündkerze angucken, da oben so einen kleinen Haken auf diesem Zündkerzen gibt. Und dieser kleine Haken, der ist diese sogenannte Mittelelektrode, Eisen-Nickel-Chrom-Legierung, die ist die Verbindung zu dem Kupferkern. Und das ist von entscheidender Bedeutung, was wir da jetzt sehen, weil die Abstände von 1 bis 2 Millimeter, so habe ich das nachgelesen, ob das stimmt, ich hoffe es, Früher 0,3 bis 0,7 mm muss das sein. Und da gibt es sogar eine Zündkerzenlehre. Das ist wie so ein kleines plattes Plättchen, Metallplättchen. Das schiebt man dazwischen, um das zu kontrollieren. Stimmt das? Sie nicken da so sachlich. Und das muss immer wieder kontrolliert werden, ob der Abstand noch stimmt. Und man sagte früher, das weiß ich nicht, ob das heute ist, wie gesagt, bei E-Autos sowieso nicht, aber auch bei Diesel ist das ja anders. Aber so alle 15.000, 20.000 Kilometer muss man schon mal eine Kerze kontrollieren. Wissen Sie, als ich einen Trabi hatte, da gab es einen herrlichen Begriff, den hat mir irgendein Kfz-Mechaniker gesagt: Du, bei deiner Zündkerze, da sitzt ein Popel. Ich sage, was sitzt da? Na, sagt er, hier zwischen der Mittelelektrode und der Außenelektrode, da hat sich Ruß abgesetzt. Da sagte Popel dazu. Und da sagt er, du musst mal deine Zündkerze sauber machen, damit dein Trabi wieder funktioniert. Nur beim Trabi konnte ich das noch machen, heute fasse ich nichts mehr an im Auto. Also alles, was unter der Motorhaube ist, das bringe ich weg. Aber jetzt kommen wir zu dem ernsten Teil, weswegen ich diese Zündkerze mitgebracht habe. Es gibt Christen, die sagen, ich muss mal wieder zur Überprüfung gehen. Da hat sich bei mir ein Popel festgesetzt, im Bilde gesprochen. In meiner Seele gibt es da eine Verrußung. Da hat es gequalmt, da hat es gekohlt, da kommt kein Funke mehr. Mein Lebensmotor, meine Seele stottert, spuckt, ruckt, zuckt, aber fährt nicht mehr. Das kann damit zusammenhängen, dass da Verunreinigungen sich angesetzt haben. Guck mal, dieser ganz winzige kleine Punkt zwischen Außenelektrode und Mittelkern, das sind ja bloß 2 Millimeter. Meine Güte, so eine schöne Zündkerze, so ein toller Schlitten, und daran soll das liegen? Es gibt tatsächlich kleine Ursache, große Wirkung. Und es gibt Dinge in meinem Leben, die missachte ich, weil ich denke, oh naja, so, komm, du machst mal nicht so eine Welle. Ja, ist ja. Nein, es müssen Dinge ausgeräumt werden, es müssen Dinge geklärt werden. Geh doch mal zur Überprüfung. Diese Überprüfung meiner Kontakte, meiner seelischen Kontakte, die ist Chefsache bei Gott. Da ist der Chef selbst am Werk. Und ich darf zu ihm gehen und sagen, Herr, bei mir stimmt was nicht. Bitte kläre mich, reinige mich, hilf mir. Wehe mir, als Autofahrer sage ich das, noch fahre ich einen Benziner, wie lange noch, weiß kein Mensch, ja. Aber wehe mir, wenn ich das missachte, dass es Verunreinigungen im Getriebe und im Motor meines Lebens gibt. Und wehe mir, wenn ich als Christ mich wundere, wenn ich als Christ Verunreinigungen meiner Seele nicht ernst nehme und mich wundere, warum mein Leben stockert, stuckert, zuckt, ruckt, stehen bleibt. Und nun kommt der vierte Punkt, den ich vorhin genannt habe. Das ist der richtige Kraftanschluss. Also alle Faktoren, die ich jetzt genannt habe, am richtigen Ort eingebaut, mit dem richtigen Kraftstoff umgeben, mit der richtigen Einstellung versehen, das alles nützt dir gar nichts, wenn du nicht diesen Startimpuls hast, wenn du keinen Anschluss hast an die Lichtmaschine, dann hat der Christenmensch, dann hat die Kerze keine Chance. Ich komme nicht durch eigene Anstrengung zum Glühen. Es muss ein Funke aus einer externen Quelle kommen. Ich kann mich nicht selber entzünden. Es geht nicht. Das kann man vielleicht psychodynamisch, psychologisch irgendwie eine Show machen, aber das ist kein echtes Brennen. Darum ist der Anschluss an eine externe Quelle, dieser Kraftanschluss, ist der Heilige Geist. Pfingsten ist nun genau das passiert. Gott hat seine Leute inspiriert, den Geist gegeben und Gott gab den entscheidenden Funken, der übersprang. Liebe Geschwister, liebe Freunde und Gäste, die Heilige Schrift sagt immer, wenn ein Mensch mit seinem Leben in Gott, mit Jesus in Verbindung kommt, immer, wenn ein Mensch sein Leben an Gott ausliefert, wenn er zum Glauben kommt, dann kommt der Heilige Geist. Es gibt kein Christsein ohne den Heiligen Geist. Und diesen Anschluss immer wieder sich dankbar anzunehmen und Danke dafür zu sagen und das auch zu leben. Die Jünger waren damals zusammen. Es war ein traditionelles Fest. 50 Tage nach Ostern, nach dem Pessachfest. Es war ein Gewohnheitsfest geworden, eine Formalität. Und was soll man denn feiern, wenn nur alles so normal ist? Was gibt es denn noch zu feiern in meinem Leben, wenn Gott nicht da ist? Also ich möchte mir heute bei aller Vorbehalt nicht mehr vorstellen können, ich kann es mir glaube ich gar nicht mehr vorstellen, wie mein Leben wäre ohne Gott. Also wenn ich das täte und Gott rausreißen würde aus meinem Leben, ich muss heute sagen, dann weiß ich gar nicht, wie das gehen soll. So sehr ist das schon verbunden. Macht einem ja manchmal Angst, ja? Andere würden sagen, meine Güte, ich kann gut ohne Gott leben. Ja, dann ist das so, aber ich kann es nicht mehr. Und Gott füllte die Geister seiner Leute, die Herzen seiner Leute mit seinem Geist aus. Und die trägen Freunde von Jesus, die wurden Feuer und Flamme für ihn. Gottes Geist gibt es auch heute noch. Der Apostel Paulus schreibt das so, er sagt, Gottes Geist, Römer 8, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Das heißt, Pneuma, Gottes Geist, gibt Zeugnis meinem Geist hier, Nous, Verstand. Und das ist wie Stecker und Steckdose. Gottes Geist dockt an bei meinem Geist. Sein Pneuma, sein ewiger Atem Gottes, der Ruach Jahwes, der kommt in mein Leben und dockt bei mir an, hier in meinem Denken. Das ist faszinierend. Das ist die Art, wie Gott sich einmischt. Manchmal macht er das durch Empfindungen. Oh, ich darf nicht so viel an mein Mikro greifen. Manchmal macht er das durch Empfindungen, durch Gefühle, aber meistens, liebe Geschwister, macht er das, dass er mein Denken verändert. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, Pneuma und Nous, wie Stecker und Steckdose. Und so mischt er sich ein in mein Leben, so prägt er mein Denken und verändert mein Herz. Gottes Geist, Römer 8, 16. In Verbindung mit ihm, und jetzt kommen die vier Bs, die Sie alle kennen, glaube ich. In Verbindung mit ihm wird also den Menschen das Bibellesen, das Beten, das Brotbrechen, machen wir gleich, und die Bruderschaft und die Buße wichtig. Das sind die fünf Bs. Das Bibellesen, das Beten, das Brotbrechen, die Bruderschaft, Gemeinschaft, Geschwisterschaft und die Buße. Das sind die fünf Bs, die Pfingsten neu definiert. Und es ist Gott zu danken, dass er damit seine Gemeinde wach hält. Dass er damit seine Gemeinde lebendig macht, anpassungsfähig macht. Liebe Geschwister, wir brauchen gar nicht viel, um uns vorzustellen, wie es den Christen in verfolgten Ländern geht. Aber diese fünf Bs sind überall gleich. Wo Menschen das haben, Bibel lesen, beten, Brot brechen, Bruderschaft und Buße, da führt sie zusammen. Und wir tun hier manchmal so, dass wir, unsere Kirche wird immer kleiner und alle treten aus. Weltweit wächst die Gemeinde Gottes. Täglich kommen Menschen zum Glauben. Wir hier in unserem, unverdienten Wohlstand in Deutschland und im Abendland, sogenannten christlichen Abendland, wir jammern, dass die Kirchen immer leerer werden. Oftmals sind wir selber schuld daran. Aber weltweit wächst die Bruderschaft, die Geschwisterschaft der Christen. Weltweit hat der Geist die Kraft, Gottes Reich zu bauen. Das ist eine wunderbare Erkenntnis, die mich immer ganz demütig macht. Bleib mal schön auf dem Teppich, Martin, mit deinen Gedanken und schönen Ideen. Gott ist am Werk. Liebe Geschwister, damit möchte ich schließen. Pfingsten ist das Fest der Begeisterung. Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Geist miteinander verbunden sein dürfen, dass ich Sie kennenlernen darf hier als Geschwister des Glaubens, denen das Bibellesen, Beten, das Brotbrechen, die Bruderschaft und die Buße wichtig ist. Möge Gott Sie und mich segnen in seinem Wort. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken und Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.